Das Verstörende des Märchens besteht in der Demonstration einer Dialektik des Mitleids, die ansonsten wohl nur ein Philosoph wie Friedrich Nietzsche klar aussprechen konnte. Mitleid macht den Starken schwach. Der Mitleidige liefert sich doppelt aus. Dem Leid des anderen, das er lindern möchte, und seinem Leid, das er nun in der Identifikation mit dem anderen selbst erfährt. Dem Leidenden gegenüber wird der Mitleidende selbst zu einem Leidenden. Ob Mitleid, wie Arthur Schopenhauer unterstellte, deshalb wirklich die einzige Basis für jede Moral darstellen kann, erscheint aus der Perspektive des Märchens mehr als fragwürdig. Da das Mitleid auch den Blick verstellt für das Böse und damit dafür, was wirklich getan werden kann. Mitleid kann, wie vielleicht kein anderes Gefühl, erschlichen werden. Paart sich das Mitleid mit einer erotischen Faszination, wird der Helfer schlechterdings hilflos, liefert sich durch seine Gefühle dem anderen vollständig aus. Tatsächlich trifft dies jede Form einer emotionalen Beziehung, die ohne das Spiel von Abhängigkeit und Dominanz nicht gelebt werden kann. Wer liebt, wird schwach, weil er um seiner Liebe willen alles tun wird, um den Geliebten nicht zu enttäuschen. Da es vollkommen symmetrische Beziehungen nicht gibt, wird jede Liebesbeziehung von diesem Ungleichgewicht gekennzeichnet sein. Unser Märchen veranschaulicht einen Sonderfall solch einer ungleichen Beziehung. Es zeigt, was geschieht, wenn der Geliebte diese Liebe nicht nur nicht erwidert, sondern systematisch für seine Zwecke ausnutzt. Unter der Hand verwandeln sich die Entfachung von Gefühlen wie Liebe und Mitleid in Möglichkeiten der Gewaltausübung. Die Traurige setzt ihren traurigen Blick gezielt ein, um über die dadurch evozierten moralischen und erotischen Gefühle ihr destruktives Werk in Gang zu setzen. Am Ende dieser Gewaltspirale hat die Ohnmächtige ihre Machtansprüche durchgesetzt. Sie konnte dies, weil die anderen gut sein wollten und deshalb hilflos jenen Emotionen ausgeliefert waren, die sie dazu brachten, gegen ihre eigenen Interessen zu handeln. Das unbändige und grausame Lachen der Traurigen ist immer auch ein Lachen über diejenigen, die das Gute für unwiderstehlich halten und nicht erkennen, dass sie zum Opfer des Opfers geworden sind. Die Versuchung liegt nahe, dieses Märchen auch unter dem Gesichtspunkt der Flüchtlingsdiskussion zu deuten. War es nicht so, dass die unzähligen Bilder trauriger Menschen, von denen man nichts wusste, moralische Gefühle in kaum bekannter Intensität auslösen konnten? Und ist der Wille, fremdes Leid zu mindern, nicht auch in Gefahr, sich diesem auf Gedeih und Verderb auszuliefern? War es nicht dieser Wille zum Guten, der lange nicht wahrhaben wollte, dass Trauer und Schutzbedürftigkeit selbst noch keine moralischen Qualitäten sind? Und spielt nicht sogar in all dem Elend die erotische Dimension der Trauer eine, wenn vielleicht auch tabuisierte Rolle? Mittlerweile operieren Internetplattformen offensiv mit dem Bild des jungen, schönen Flüchtlings mit dem traurigen Blick. Nein, wir wollen dieser Versuchung nicht länger nachgeben und dem Märchen nicht mehr Bedeutung zugestehen, als es in seiner archetypischen Konstruktion aufzuweisen vermag.